Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft, heute mit folgenden Themen: Repressionen gegen Bahai im Iran, das Mullah-Regime geht innenpolitisch weiter gegen Frauen ohne Kopftuch, Kritiker und gegen religiöse Minderheiten vor, so werden nach wie vor die Anhänger der Bahai-Religion im Land verfolgt. Wenn die Orgel erklingt, die Kirchenmusik gehört mit zu der Verkündigung und hat daher schon immer einen großen Stellenwert in den Kirchen. Genauso auch die Ausbildung zum Kirchenmusiker. Doch wie läuft so eine Ausbildung ab? Und eine Bibel für Obdachlose in Paris? Gibt es neuerdings eine spezielle Bibel für Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben? Denn herkömmliche Bibelausgaben sind nicht gerade geeignet für das Leben auf der Straße. Die Idee dazu hat eine christliche Mission. Nach dem iranischen Drohnen- und Raketenangriff berichten nun US-Medien von einem israelischen Gegenschlag auf den Iran. Die iranische Führung hat bisher noch nicht bestätigt, dass der Angriff aus Israel kommt. Indessen gingen in den letzten Wochen in dem selbsternannten schiitischen Gottesstaat die politischen und religiösen Hardliner weiter verschärft gegen Frauen ohne Kopftuch, Kritiker und Andersgläubige vor. Besonders trifft es die größte religiöse Minderheit im Land, und zwar die Bahai. Das iranische Regime zerstörte zuletzt Friedhöfe und Gräber von Bahai und enteignete Familien. Frank Aheimer hat darüber mit Menschenrechtsexperten gesprochen.
Im März diesen Jahres wurden mehr als 30 frische Gräber verstorbener Bahai in Teheran von iranischen Behörden geschändet und mit Bulldozern planiert. Dieser Fall ist beispiellos, weil es sich eben um ganz frische Gräber handelt. Das heißt, die Verstorbenen erst seit wenigen Monaten dort beigesetzt sind.
Die Hinterbliebenen haben nun keinen Ort der Trauer mehr, berichtet Jascha Noltenius, Menschenrechtsbeauftragter der deutschen Bahai-Gemeinde. Eigene Bahai-Friedhöfe gibt es kaum noch. Nach der Islamischen Revolution 1979 wurden die meisten beschlagnahmt oder zerstört.
Bahai haben im Iran grundsätzlich sehr große Herausforderungen, ihre Hinterbliebenen zu beerdigen. Sie werden teilweise einfach von den Behörden verscharrt. Diese 30 Bahai wurden in einem Massengrab in Teheran, ohne dass die Hinterbliebenen dies wollten, auf den sterblichen Überresten von Personen beigesetzt, die nach der Revolution hingerichtet wurden. Seit 2 Jahren werden dort Bahai zwangsweise bestattet, in Abwesenheit ihrer Hinterbliebenen und ohne Wahrung ihrer religiösen Bestattungsrituale. Man muss dabei nochmal bedenken, dass Friedhöfe im Iran eine besondere Bedeutung haben. Sie vermitteln Identität und Kultur. Und anhand dieser Friedhofsschändungen wird deutlich, dass den Behörden im Iran offenbar nichts mehr heilig ist.
Repressionen gegen Bahai treffen nicht nur die Toten, sondern auch die Lebenden. Im Januar beschlagnahmte die iranische Regierung im Dorf Ahmadabad in der Provinz Masandaran Ackerland, Reisfelder und Walnussplantagen von mehr als 80 Bahai-Familien ohne Rechtsgrundlage.
Die iranischen Beamten haben mehr als 100 Hektar Land eingezäunt, sind gewaltsam gegenüber den Bewohnern vorgegangen, haben dabei weder offizielle Dokumente für die Beschlagnahmung vorgezeigt, noch wurden an die betroffenen Familien Entschädigungen gezahlt. Und das folgt jetzt auf 3 weitere Wellen der Grundstücksbeschlagnahmungen innerhalb der letzten Jahre.
Die Familien, die das Land teilweise schon seit Generationen bewirtschaften, haben nun keine Existenzgrundlage mehr. Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage im Iran stellt eine deutliche Verschlechterung der Situation der Bahai fest. Javid Rehman beklagt in seinem letzten Bericht eine Zunahme von Angriffen und Schikanen gegen die religiöse Minderheit im Iran, darunter auch willkürliche Festnahmen und Folter. Nach einem Bericht der iranischen NGO HRANA betrafen 2023 etwa 85% der religiös motivierten Menschenrechtsverletzungen im Iran die Bahai. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die seit 45 Jahren andauernde Verfolgung der Bahai untersucht und berichtet, die größte religiöse Minderheit im Iran werde in fast allen Lebensbereichen schwerwiegend ihrer grundlegenden Rechte beraubt. Deutschlanddirektor Wenzel Michalski.
Wir haben zum Beispiel mit einem Bahai-Mitglied gesprochen, einer Studentin, der es gelungen ist, im Ausland zu studieren, die geschildert hat, was für ein neues Gefühl es ist, plötzlich frei zu sein. Sie hat immer das Gefühl gehabt, sie hätte einen Stiefel im Genick. Das heißt, die Menschen, die werden rundum und vollständig unterdrückt. Die Verfolgung dieser religiösen Minderheit im Iran ist vollumfassend.
Der im April veröffentlichte Bericht mit dem Titel »Der Stiefel in meinem Nacken – Die Verfolgung der Bahai im Iran als Verbrechen der iranischen Behörden« dokumentiert auf 49 Seiten die diskriminierenden Gesetze, Richtlinien und Maßnahmen, mit denen die iranischen Sicherheits- und Justizbehörden die Menschenrechte der Bahai systematisch verletzen.
Wir haben entsprechende Schriftstücke gefunden, die sehr deutlich zeigen, dass es eben diese Anweisungen von staatlicher Seite gibt, die Menschen zu unterdrücken. Es gibt zum Beispiel ein Gesetz von 1991, um gegen die Bahai-Gemeindemitglieder vorzugehen. Hinzu kommt, dass immer wieder Bahai auch verschwinden. Und gerade in der Anfangszeit der Islamischen Revolution sind Tausende von Bahai ermordet worden.
Für den Bericht wurden Interviews mit Bahai innerhalb und außerhalb des Iran geführt, Weisungen von iranischen Regierungsbehörden und Gerichtsdokumente ausgewertet.
Es ist also festgelegt in Schriftstücken, wie mit dem Bahai zu verfahren ist. Deswegen kommt es dann eben zu einer regelrechten Willkürherrschaft über diese Menschen. Das heißt, wenn ein Bahai nun das Pech hat, kann es sein, dass er mal eben im Gefängnis verschwindet und sein ganzes Besitztum beschlagnahmt wird. Und wir kennen aus der Praxis von solchen Beschlagnahmungen im Iran, ob das jetzt Fälle sind von Bahai oder anderen Dissidenten und Kritikern, dass sich dann eben die einzelnen Beamten selber bereichern.
Der im Iran geborene Politologe Wahid Wahdat Ehaq hat sich intensiv mit den Enteignungen der Islamischen Republik Iran beschäftigt.
Nach der Islamischen Revolution von 1979 wurden viele Iraner enteignet, unter ihnen Zehntausende von unschuldigen Bahai. Das enteignete Kapital floss in Stiftungen wie 15 de Khordad, die beispielsweise das Kopfgeld zur Ermordung von Salman Rushdie aussetzt.
Ende der 80er Jahre ließ der damalige religiöse Führer Ayatollah Khomeini die konfiszierten Güter in eine neue Stiftung zusammenführen, die Execution of Imam Khomeini's Order, kurz EIKO.
In den iranischen Medien kann man nachlesen, dass 4 Stiftungen, unter ihnen EIKO, 60% des Netto-Nationaleinkommens des Iran besitzen. Es gab eine Untersuchung von Reuters, die das Eigentum von EIKO auf 95 Milliarden Dollar schätzte. Man muss sich vorstellen, dass EIKO heute ein Wirtschaftsunternehmen ist unter der Aufsicht des islamistischen Führers, um die wirtschaftliche und politische Macht von Ali Khamenei zu stärken.
Immer wieder werden gezielt Bahai enteignet.
Iranische Medien berichteten beispielsweise, dass etwa 50% der konfiszierten Güter von Muslimen stammten, die beispielsweise das Land verlassen hatten. Die andere Hälfte bezog sich auf das Eigentum von Bahai. In Zusammenarbeit mit Geheimdienst, Revolutionsgarden, Polizei identifiziert EIKO das Vermögen von iranischen Bürgern, unter anderem eben von Bahai. EIKO wendet sich dann an ein Gericht zur Enteignung der Menschen und dann wird es ausgeführt.
Der Bericht von Human Rights Watch belegt nachdrücklich, wie massiv das iranische Regime Bahai kollektiv diskriminiert und verfolgt und kommt zu einem klaren Urteil. Wenzel Michalski.
Es handelt sich bei der Verfolgung der Bahai um das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das ist ein völkerwidriges Vergehen, was vor dem Internationalen Strafgerichtshof gehört.
Frank Aheimer über die kritische Lage der Bahai im Iran. Es gibt mehrere tausend Musikerinnen und Musiker in Deutschland, die sich hauptamtlich oder nebenberuflich in den Kirchengemeinden einbringen. In den letzten Jahren hat sich auch das Spektrum der Kirchenmusik stilistisch erweitert. Es sind viele Pop-, Jazz- und Gospel-Elemente dazugekommen. Aber bevor sich eine Musikerin oder ein Musiker an die Orgel setzt oder den Posaunenchor leitet, bekommt sie oder er erst einmal eine dementsprechende Ausbildung, die in 4 Stufen eingeteilt ist. A, B, C und D. Die Kirchenmusiker sind nicht nur bei Gottesdiensten im Einsatz, auch Konzerte oder Auftritte im Freien gehören dazu. Thomas Klatt hat nachgefragt, wie die Ausbildung läuft.
Philipp Domke übt zu Hause für den nächsten Gottesdienst. Der 43-Jährige ist studierter Jazzposaunist und hat lange als freier Musiker gearbeitet.
Dieses Selbstständigsein ist auch jetzt nicht so für jeden, glaube ich, da ist nicht jeder so für gemacht auch. Ne? Also man muss sich da auch gut verkaufen können, richtig rödeln, so, wenn man was erreichen will auch. Und irgendwie hat mir auch was gefehlt, musikalisch, auch diese, ein bisschen diese Tiefe auch. Und deshalb habe ich mich dann noch mal ein bisschen besonnen.
Also hat er noch mal 2 Jahre rangehängt, um sich als C-Kirchenmusiker ausbilden zu lassen. Nun ist er mit 75% in der evangelischen Gemeinde Falkensee angestellt. 3-mal im Monat spielt er die Orgel im Gottesdienst, leitet die Chorprobe und baut den Posaunenchor auf. Oder er spielt bei Beerdigungen. Das Gehalt ist nicht üppig, aber für ihn so in Ordnung, sagt er. Denn endlich hat er ein festes Gehalt. Und?
Da in der Kirche hat man natürlich auch ein dankbares Publikum. Erstmal, die irgendwie dankbar sind, dass da jemand da ist. Es sind so viele Freiheiten auch mit verbunden, dass ich meine Tochter auch mal mit zum Dienst nehmen kann und die auch mal auf der Orgelbank sitzen kann neben mir. Oder zur Dienstbesprechung mal, die kann dann auch mit dabei sein und so.
Kirchenmusiker haben einen sicheren Job. Bundesweit addiert sind es rund 1.900 Vollzeitstellen, viele arbeiten jedoch in Teilzeit. Personal wird gesucht, also wird schon früh geworben.
Babys Psalme sang aus Dänemark kommen oder Kinderlieder singen. Und das ist ein Angebot für Mütter, die schwanger sind, oder für Eltern, auch Großeltern, die sich treffen und in einem kleinen liturgischen Rahmen zusammen singen. Oft sind es Leute, die wahnsinnig gerne singen wollen und die das, da kommt jetzt ein Kind oder ein Enkelkind nochmal zum Anlass nehmen, zu sagen, ich würde es so gerne, aber ich kann es nicht richtig.
Sagt Günther Brick. Er leitet die kirchenmusikalische Aus- und Weiterbildung in der Evangelischen Landeskirche und das C-Seminar an der Universität der Künste in Berlin.
Wenn es jetzt konkret um die Ausbildung geht, dann ist immer noch die Orgel sehr attraktiv, für Kinder schon. Wir haben seit 2-3 Jahren einen kleinen Orgelbausatz, den kann man sich bei uns ausleihen, wenn man eine kleine Fortbildung dazu gemacht hat, da geht man in die Schulklasse damit. In 2 Stunden eine Mini-Orgel, eine echte mechanische Orgel mit Pfeifenregistern und allem aufbauen. Und am Ende will mindestens die Hälfte der Klasse natürlich Orgel spielen lernen.
Schon Jugendliche können die erste Phase D der Ausbildung machen.
Dann gibt es bei der D-Ausbildung keine Aufnahmeprüfung. Da muss man Kontakt aufnehmen mit einer Kirchenmusikerin, Kirchenmusiker vor Ort. Und dann redet man darüber, was so vorkommt. Und dann gibt es die Ausbildung, die geht über 1 Jahr an 10 Samstagen. Dazu hat man noch Orgelunterricht vor Ort oder auch Chorleitung, Kinderchorleitung, da gibt es auch, gibt es auch im Bereich Popularmusik. Die Posaunen haben das auch in ihrer Ausbildung, gibt es auch eine D-Ausbildung, Posaunenchorleitung. Tatsächlich kann man auch ein klein bisschen Geld damit verdienen. Als Schüler war das für mich super attraktiv, zu sagen, ich spiele sonntags Orgel und kriege, ich weiß gar nicht, wie die Sätze jetzt sind, vielleicht 40 Euro, 50 Euro für einen Gottesdienst.
Manche studieren später Kirchenmusik auf A- oder B-Niveau. Hier ist das Gehalt besser, aber die Stellen sind rar. Deshalb machen viele ein 4-semestriges C-Studium, sagt Landeskirchenmusikdirektor Gunter Kennel.
Wir haben schon bei D und C natürlich die Fächer theologische Information, Gottesdienstkunde, Gesangbuchkunde. Gerade im Bereich Gottesdienstkunde und Kenntnis der Gottesdienstgeschichte haben unter Umständen Kirchenmusikerinnen sogar einen höheren Informationsstand durch ihr Studium, als es Pfarrerinnen, wenn sie ins Vikariat gehen, also künftige Pfarrerinnen, haben.
Einstellungsvoraussetzung ist neben bestandener Prüfung die Mitgliedschaft in der Kirche. Denn Kirchenmusik ist Teil der christlichen Verkündigung, egal in welcher Stilrichtung.
Dann haben wir auch unter uns Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern Personen, die tatsächlich auch mit alter Musik sich sehr gut auskennen. Und dann haben wir wieder andere, die sind im Bereich Popularmusik total fit. Und dasselbe gilt dann auch für andere Bereiche wie die klassisch-romantische Musik oder für Gregorianik.
Eine Bearbeitung von Michael Schütz. Er ist A-Kirchenmusiker und Beauftragter der Landeskirche für Popularmusik. Eine Stelle, die noch vor 20 Jahren ein Pfarrer nebenberuflich betreute. Doch die evangelische Landeskirche hat seitdem in ihre Kirchenmusik investiert, denn es gibt viel zu tun, sagt Michael Schütz.
Alle Kolleginnen und Kollegen versuchen sich auszutoben im Bereich Rock, Pop, Funk, Soul, Klezmer, Samba, Salsa, Jazz und so weiter und so weiter und so weiter. Dann weiß ich, ich kann nicht so schnell rhythmisch sein, ich kann nicht so schwer sein. Also das heißt, ich mache das im mittleren Bereich. Vielleicht mit Achtel. Mehr kann schon nicht sein. Also geht nicht. Aber ich sag mal so, bis zu eine halbe Sekunde Verschiebungen, Synkopen, Ketten, sowas könnte drin sein.
Kirchenmusiker haben eine andere Ausbildung und andere Aufgaben als normale Musiker, die zum Beispiel in einem Symphonieorchester spielen. Das bekommt Popularmusikbeauftragter Michael Schütz zu spüren.
Die begegnen mir mit einer Mischung aus Interesse, weil sie an mir nicht, was das Musikalische angeht, sondern was den Wertehorizont oder das Wertefundament, das meinen christlichen Glauben angeht, da Interesse haben. Und sie begegnen mir auch, indem sie das, was vielfach im kirchlichen Bereich abläuft, belächeln.
Ein Bericht von Thomas Klatt über die Ausbildung zum Kirchenmusiker. Die Zahl der Obdachlosen in Paris hat gerade erst stark zugenommen, um 16% im Vergleich zum Vorjahr. Für die Menschen auf der Straße ohne festes Dach über den Kopf ist es ein täglicher Überlebenskampf. Verschiedene kirchliche Missionen in der Stadt dienen als Anlaufstelle und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stehen den Bedürftigen bei und bieten auch jede Woche Bibelstunden an. Jetzt sorgte eine christliche Einrichtung in Paris für Aufmerksamkeit. Man spricht sogar von einer Weltpremiere. Sie druckten eine Bibel speziell für obdachlose Menschen, denn herkömmliche Ausgaben der Heiligen Schrift sind nicht für eine lange Lebensdauer auf der Straße gemacht. Susanne Krause war dabei, als die Bibel vorgestellt wurde.
Place Sainte-Marthe, tief im 10. Arrondissement von Paris. Rund um den kleinen Platz stehen renovierungsbedürftig wirkende Häuser. Die Ladenlokale in deren Parterre sind zumeist seit langem verrammelt. Doch vor einem Gebäude an der Stirnseite herrscht reger Andrang. Hier residiert seit 60 Jahren die Mission Évangélique parmi les Sans-Logis. Die evangelische Mission ist eine Anlaufstelle für Wohnungslose. Hier finden Bedürftige kostenlose Duschen, Waschmaschinen, eine Postadresse, Frühstück und ein warmes Abendessen sowie zwei Bibelstunden pro Woche. Und neuerdings auch eine eigens für sie gestaltete Bibel. Zu deren heutiger Präsentation sind knapp 100 Personen gekommen. Obdachlose, Partner des Bibelprojekts, Mäzene, Ehrenamtliche der Missionsstelle. Pastor Gilles Boucomont eilt von einem Gast zum anderen und zeigt stolz einen Band im länglichen DIN A5-Format vor. Auf der dunkelblauen, dicken Schutzhülle prangt in goldenen Lettern die Bibel.
Voilà, alors cette Bible, elle est particulière parce que elle est complètement waterproof.
Was diese Bibel so außergewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass sie komplett wasserdicht ist. Die Schutzhülle verfügt über einen Reißverschluss. Da haben wir das Modell der Berufskleidung der Fischer gewählt. Und in das Buch eingebunden ist eine Plastikhülle für wichtige Dokumente. Der Grundgedanke ist, diese Bibel soll eine Schatztruhe für Wohnungslose sein. Es geht ebenso um den Schatz der Heiligen Schrift, wie auch darum, Geldscheine, Ausweis und sonstige Papiere zu verwahren.
Pastor Boucomont zählt weitere Eigenheiten der Straßenbibel auf. Die Schrift ist so groß, dass auch Menschen mit Sehproblemen sie leicht lesen können. Die einfache Sprache erleichtert auch Personen mit geringen Französischkenntnissen den Zugang. Zudem enthält das Werk QR-Codes.
Die meisten Obdachlosen besitzen ein Smartphone. Wenn sie damit diese QR-Codes scannen, können sie sich die Bibel vorlesen lassen, in aktuell 135 Sprachen.
Mit einem Exemplar der Straßenbibel geht Missionsmitarbeiterin Joanna Gelanor auf einen älteren Obdachlosen zu. Der Mann wirkt sehr interessiert. Allerdings hält er die Ausgabe der evangelischen Mission für eine katholische Bibel.
Ich gehöre der orthodoxen Kirche an und möchte nachschauen, welche Unterschiede es zwischen der katholischen und der orthodoxen Bibel gibt.
Bei unserer Ausgabe handelt es sich nicht um ein katholisches Werk, sondern um das Wort Gottes, gedacht für alle Christen und jene, die sich Christus nähern wollen. Es gibt keine katholische, evangelische oder protestantische Bibel. Ich denke, die Straßenbibel wird Sie nicht enttäuschen.
Herzlichen Dank. Ich werde das Werk heute Abend in aller Ruhe studieren.
Monsieur Christian.
Il en a une.
En a une. Ah, formidable.
Ach, Christian, du hast schon eine neue Bibel. Und Jan, wie ist es mit dir? Ruft Pastor Boucourmont zwei Männern zu. Jan murmelt, er brauche keine. Er habe die Bibel im Kopf. Während Christian, ein Mitfünfziger mit strähnigem Bart, den nagelneuen Band sorgsam in seinem abgegriffenen Rucksack verstaut.
Ich finde es prima, dass diese Ausgabe eine Schutzhülle hat. Wenn man auf der Straße lebt, ist es schwer, sein Hab und Gut trocken zu halten. Herkömmliche Bibelausgaben halten bei mir nicht lange. Schade, denn die Heilige Schrift gibt mir Trost und Rat. Ab und zu lese ich immer wieder gerne gewisse Passagen.
Genau wie Boucourmont kümmert sich auch seine Lebenspartnerin Caroline Bretonnes regelmäßig um Obdachlose. Dabei hat die Pastorin mitbekommen, dass diese Menschen täglich kämpfen müssen, um ihren existenziellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Wenn wir mit die Leute in der Straße ein bisschen diskutieren, dann können wir auch feststellen, dass sie auch geistliche Bedürfnisse haben. Sie suchen auch einen Sinn für ihr Leben. Und diesen Sinn können Sie auch in der Bibel oder in der Geschichte Gott mit seinem Volk finden.
Die Idee einer speziellen Bibel für Menschen ohne festes Dach über dem Kopf kam dem Team der Pariser Evangelischen Mission. Umgesetzt wurde das durch Spenden finanzierte Projekt von der Französischen Biblischen Allianz. Obdachlose erhalten die Bibel als Geschenk, andere zahlen 5 Euro pro Exemplar. Als Partner fungieren mehrere karitative Einrichtungen, darunter der christliche Solidaritätsverein La Gerbe. Den hat Philippe Fournier gegründet.
Unser Verein betreut Menschen am Rand der Gesellschaft. Die Straßenbibel vereint alle heiligen Schriften, die von sehr verschiedenen Autoren stammen. Von Hirten, Fischern, Gelehrten, Historikern. Ganz generell rückt die Bibel einfache Leute ins Licht. Frauen, Kinder, Fremde, Nichtweiße, Menschen, die sich ungeschickt anstellen, die mit dem Leben kaum klarkommen. All das beinhaltet doch eine Botschaft der Hoffnung, insbesondere für jene, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind.
Zur Präsentation der Straßenbibel in Paris waren eigens zwei Abgesandte der Biblischen Allianz aus den Vereinigten Staaten angereist. Dort stößt die französische Initiative auf offene Ohren.
Aus Paris, Susanne Krause. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Luise Meyer, unter Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktor Prag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Lebenszeit. Das Thema: trotz Klima, Krieg und Inflation die Lust auf Fernreisen.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.